Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.
Schweizer Radio DRS1 mit dem Doppelpunkt, Redaktion Regula Zehner und Christian Schmidt.
Doppelpunkt.
ZGB, die Abkürzung vom Schweizerischen Zivilgesetzbuch. 218 Seiten umweltfreundliches Papier in einem blassgrünen Einband. Oder anders, 306 Gramm Gesetze auf der Waage. Käufen kann man es in einer Buchhandlung oder bei der eidgenössischen Druck- und Materialzentrale in drei Landessprachen. Oder man kann es im Internet abladen. Viele Leute haben gar kein Zivilgesetzbuch daheim und trotzdem, es ist der Stilbegleiter von allen, die in der Schweiz leben. Am 10. Dezember feiert das Buch mit seinem Gesetz der 100. Geburtstag. Was fehlt die Leute auf der Strasse mit der Abkürzung ZGB an? Die Regula Zehner ist gefragt.
ZGB? Keine Ahnung.
ZGB? Also politisch? Mache ich nicht.
Bahn?
Zürcher Kantonalbank? Zürcher Gewerkschaftsbund?
ZGB? Nein, weiß nicht.
Zentrales? Nein, doch, zentrales Gesetzbuch.
Was ein ZGB ist? Das dicke Buch.
Das ZGB ist das nicht das Gesetzbuch?
Zivilgesetzbuch.
Zivilgesetzbuch? Da sind die Rechte drin für Bürger, also wenn sie irgendetwas müssen, schlichten und so, da sind die aufgeführt.
Soweit der Volksmund. Wir wollten aber auch von einer Fachfrau wissen, was die ZGB genau ist. Ruth Reusser, die Leiterin der Hauptabteilung Zivilrecht im Bundesamt für Justiz, erklärt es so.
Ja, ich würde so sagen, das ZGB ist eigentlich fast das berühmteste Gesetzbuch in der Schweiz. Wenn ihr so Leute auf der Straße fragt, welches Gesetzbuch kennt ihr, dann ist es am ersten noch, was man das ZGB nennt. Und das ist auch verständlich, weil das ZGB Themen regelt, die eigentlich alle Leute interessieren. Es regelt zum Beispiel die Frage, ab wann ist eine Person effektiv hat eine Rechtspersönlichkeit? Wer ist handlungsfähig? Wer ist nur beschränkt handlungsfähig? Im Zivilgesetzbuch ist das Familienrecht enthalten, das Kindesrecht. Wer sind die Eltern von einem Kind? Welche Verantwortung haben die Eltern von einem Kind? Es regelt das Adoptionsrecht, es regelt das Eherecht, es regelt das Scheidungsrecht. Wenn jemand stirbt, regelt es, auf wen ein Nachlass übergeht, also das Erbrecht. Und dann haben wir noch einen vierten Teil, das ist das Sachenrecht. Wem gehört etwas? Wer ist Eigentümer? Wer ist Besitzer? Wie macht man Hypotheken? Wie wird Stockwerkeigentum gebildet? Das ist also das klassische Zivilgesetzbuch. Und dann gibt es in der Schweiz noch ein zweites relativ berühmtes Gesetzbuch, das ist das Obligationenrecht. Das ist im Grunde noch der fünfte Teil vom Zivilgesetzbuch. Aber das Obligationenrecht ist vor 100 Jahren nur beschränkt angepasst worden. Das ist eigentlich schon älter, oder?
Wir haben mit dem ZGB das Leben lang zu tun, ob wir es wissen oder nicht. Schon vor der Geburt und bis über den Tod raus. Wenn das Kind auf die Welt kommt, definiert das ZGB nämlich, wie das Leben anfängt.
Artikel 31 ZGB. Anfang und Ende der Persönlichkeit. Absatz 1. Die Persönlichkeit beginnt mit dem Leben nach der vollendeten Geburt und endet mit dem Tode.
Ist das Kind da, überkommt es einen Namen und einen Heimatort. All das regelt das ZGB. Und zwar im Personenrecht. Das Kind wird grösser, weiss, was es darf und was nicht, kann abschätzen, wie es in einer bestimmten Situation reagieren soll. Es wird in der Sprache vom ZGB urteilsfähig. Und mit dem 18. Geburtstag erwachsen, mündig heisst das im ZGB. Nehmen wir an, unser Jungmensch heiratet später. Wer weiss, vielleicht gibt es vorher noch eine Verlobung. Auch da regelt das ZGB still das Nötige.
Artikel 90 ZGB Verlobung Absatz 3 Aus dem Verlöbnis entsteht kein klagbarer Anspruch auf Eingehung der Ehe.
Und er wird geheiratet. Was ist jetzt mit dem Namen? Ein Bürgerort der sogenannten ehelichen Pflichten? und dann die Finanzen? Das ZGB hat Antworten im Eherecht parat. Das junge Paar überkommt Kinder, das Kindsrecht ist ein Teil vom ZGB. Die Familie hat zu wenig Platz und kauft sich ein Häuschen oder eine Wohnung. Oder das ZGB sagt im Sachenrecht, wie das geht und was es braucht. Wir wollen den Teufel ja nicht den Zwang malen, aber vielleicht war das alles zu viel für das junge Paar und es kommt zu einer Trennung oder gar einer Scheidung. Das ZGB regelt die Scheidung und hat Lösungen für die sogenannten Scheidungs- oder Trennungsfolgen parat. Das Leben nimmt seinen Lauf, man überlegt sich ein Testament zu schreiben oder schließt vielleicht einen Erbvertrag ab. Sogar wenn man an das alles gar nicht denkt und ohne Testament stirbt oder auf dem Totenbett der letzte Wille vor zwei Zeugen haucht, das ZGB hat im Erbrecht Lösung parat. Sogar Tier kann man jetzt im Testament berücksichtigen.
Artikel 482 ZGB Auflagen und Bedingungen. Absatz 4. Wird ein Tier mit einer Zuwendung von Todeswegen bedacht, so gilt die entsprechende Verfügung als Auflage, für das Tier tiergerecht zu sorgen.
Was das ZGB ausregelt, kann man also kurz und einfach so zusammenfassen.
Das Zivilrecht, das regelt im Grunde noch die Verhältnisse unter den einzelnen Menschen in der Schweiz.
Die Geschichte vom Schweizerischen Zivilgesetzbuch fährt im Jahr 1907 an. Der Simplon-Tunnel ist fertig und wird feierlich eingeweiht. Die Schweizerische Nationalbank mit Sitz am Bundesplatz zu Bern ist eröffnet worden. Das erste Kino in der Schweiz geht auf. Und am 10. Dezember 1907 in der Bundesversammlung erzählt das stenografische Bulletin: Psst!
Sitzung vom 10. Dezember 1907. Vormittags 9 Uhr. Vorsitz Herr Speiser. Tagesordnung Schweizerisches Zivilgesetzbuch. Ordre du jour Code Civil Suisse. Schlussabstimmung. Votation finale. Mit Nein, das heißt für die Verwerfung des Gesetzesentwurfs, stimmt niemand. Personne ne répond non, c'est-à-dire ne se prononce pour le rejet du projet de loi. Der Präsident. Angesichts der besonderen Wichtigkeit Ihres soeben erfolgten Beschlusses und der vollständigen Übereinstimmung Ihrer Willensäußerung ist es Ihrem Vorsitzenden wohl erlaubt, die Übung zu durchbrechen und der einfachen Konstatierung Ihres Beschlusses einige Worte folgen zu lassen. Wohl empfinden wir, dass es auch diesmal gelten wird, Opfer zu bringen. Altgewohntes und Altbekanntes gegen Neues einzutauschen. Aber wir hoffen, dass unsere Mitbürger die Bedenken überwinden werden in der Erkenntnis, dass die Schaffung dieses gemeinsamen Rechtes ihnen auch eine Kräftigung des Rechtes und eine Mehrung der Gerechtigkeit zu bringen vermag. Am ersten Dienstag nach dem Sankt-Niklausentage des Jahres 1315 haben die drei Länder ihren ersten Bund von 1291 feierlich bekräftigt und damit einen hochbedeutsamen Schritt zur Befestigung der Eidgenossenschaft, die auch von diesem Bundesbriefe ihren Namen hat, zum Heile ihrer Nachkommen getan. Möge auch der erste Dienstag nach St. Niklausen des Jahres 1907 einst zu den wichtigen und segensreichen Tagen des Schweizer Bundes gezählt werden.
Im gleichen Jahr, wo die Titanic ist gesunken, das war 1912, ist das Schweizerische Zivilgesetzbuch in Kraft getreten. Die Bundeskanzlei hat dannzumal in jede Haushaltung in der Schweiz ein ZGB verteilt. Das ZGB gilt als etwas ganz Besonderes. Und ist 1907, wo es von den Eidgenössischen Räten einstimmig ist angenommen wurde, ganz modern und fortschrittlich gewesen. Wir reden allgemein von einem Pionierwerk. Und Ruth Reusser sagt,
wo wir das Zivilgesetzbuch geschaffen haben, haben wir noch nicht eine Grundrechtscharta in der Bundesverfassung gehabt. Und das Zivilgesetzbuch war für seine Zeit recht fortschrittlich und hat auch so eine Art Grundrechtscharta im Zivilgesetzbuch selber drin enthalten.
Das ZGB hat also alle Privatrechtsordnungen von vorher vereinheitlicht. Der Bio Caroni, früherer Professor für Rechtsgeschichte und Privatrecht von der Universität Bern, erzählt, warum es zum ZGB ist.
Zum ZGB kam es, weil es eine Notwendigkeit war, in diesem Land, in dem das Privatrecht seit je sehr zersplittert war, ein einheitliches Recht zu erlassen. Im Laufe des 19. Jahrhunderts hatten alle Kantone das eigene Strafrecht und das eigene Zivilrecht vereinheitlicht, hatten also je ein Strafgesetzbuch und ein Zivilgesetzbuch. Diese Situation schien bis zur Mitte des Jahrhunderts durchaus erträglich zu sein. Je mehr aber die wirtschaftliche Entwicklung Fortschritte macht und vor allem nach dem Abschluss der industriellen Revolution war es klar, jetzt muss innerhalb dieses einheitlichen wirtschaftlichen Raumes auch ein einheitliches Recht erlassen werden.
Warum war es denn vorher anders gewesen? Warum hat es so viele verschiedene Rechte gegeben? Der Professor Caroni erklärt.
Während Jahrhunderte, um nicht zu sagen Jahrtausende, war das Recht zersplittert, weil eine andere Gesellschaft, eine immobile Gesellschaft, ein anderes Recht brauchte. Solange es Menschen das Leben der Scholle verbracht haben, in der sie geboren waren, war kein Bedürfnis nach einem einheitlichen Recht. Und als ein solches Bedürfnis ausnahmsweise da war, zum Beispiel für Kaufleute, ist extra für diese Leute einheitliches Recht geschaffen oder erlassen worden. Aber im Laufe des 19. Jahrhunderts, nach der politischen Revolution, nach der sozialen Revolution und nach der industriellen Revolution ist klar geworden, dieses Land kann nicht mehr mit einem zersplitterten Recht leben. Also, es war konkret für die Gesellschaft der industriellen Revolution absolut ein Muss. Das Recht war lange, während Jahrhunderten, ein mündlich übertragenes Recht, kein aufgeschriebenes Recht. Der Zug zur schriftlichen Aufzeichnung des Rechtes ist ein typischer Zug vor allem des 18. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Aufklärung. Aber ein schriftliches Recht war auch die Garantie, was schriftlich war, darauf konnte man sich verlassen. Folglich kann man sagen, im Laufe des 19. Jahrhunderts ist es überall auf den Kontinenten zu dieser schriftlichen Aufzeichnung des Rechtes. Vor dem ZGB hatten Kantone schon ein eigenes einheitliches Strafrecht, ein eigenes einheitliches Zivilrecht, aber das alles war aufgeschrieben.
Der Professor Caroni erklärt auch, warum er sich gerade Ende 19. Anfangs 20. Jahrhundert hinter das ZGB hat gemacht.
Es war eine politisch sehr, sehr schwierige Zeit. Ich denke an Überlegungen, die man im Bunde machte über die Kommunisten, die Tätigkeit der Kommunisten, über die Bedeutung des Modells der Anarchisten, die sehr zerstrittene, problematische Diskussion über die Todesstrafe. Es waren große Probleme da. Und darüber hinaus natürlich über alles das Kommen diese Bedrohung der sozialen Frage. Immer wieder in den Protokollen, nicht nur zur Ausarbeitung des Zivilgesetzbuches, sondern auch schon vorher zur Verfassungsreform, die die Zuständigkeit des Bundes festgelegt hat, hieß es, Arbeiterbataillone sind unterwegs. Bevor sie zu uns kommen und versuchen, ihr Programm zu verwirklichen, müssen wir versuchen, mal ein schriftliches Gesetz zu erlassen, das auch deren Erwartungen in etwa entspricht.
Aber es hat etwas gebraucht, bis man der Bund überhaupt für ein Zivilgesetzbuch für die ganze Eidgenossenschaft zuständig erklärt. Eine Volksabstimmung hat 1898 dem Bund Kompetenz für Gesetzgebung im ganzen Zivilrecht übertragen. Dafür hat man viel müssen vorschaffen. Im Abstimmungskampf und beim Entwurf für ein ZGB hat man zwischen Stadt und Land, zwischen den Kantonen und den verschiedenen Regionen müssen vermitteln. Da hat es einen gebraucht, der hat können überzeugen.
Der Vermittler war jener Mann, von dem man immer wieder und zu Recht mit Begeisterung spricht, nämlich Eugen Huber. Eugen Huber ist ein Zürcher Jurist, der in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts oder des vorvorigen Jahrhundertes gewirkt hat und hat ein Drittel seines Lebens ausschließlich dieser Aufgabe der Vereinheitlichung des Rechtes gewidmet. Ich denke, es war für das Land ein Glück, dass wir dieses Menschen hatten. Und es war für das Land ein Glück, dass wir gemerkt haben, und auch das hat Eugen Huber sehr klar gesehen, es ist vielleicht der letzte Moment, um ein Zivilgesetzbuch zu erlassen. Ich darf noch kurz daran erinnern, eigentlich wollte man gleichzeitig das Zivilgesetzbuch und das Strafgesetzbuch erlassen. Und irgendwann hat man gemerkt, mit beiden geht es nicht. Und dann hat sich die Lehre durchgesetzt, wonach man zuerst das ZGB nehmen muss. Als Eugen Huber zu dieser Präferenz Stellung zu beziehen hatte, sagte er mal, und auch das zeigt die Größe dieses Menschen, es kommen schwierige Zeiten auf uns zu. Und er dachte an das, was tatsächlich 1914 begonnen hat. Und er sagte, es ist noch kurz Zeit der Ruhe und des Friedens, aber wir wissen nicht, wie lange das geht, und wir müssen schauen, dass wir vor dem Ausbruch einer Auseinandersetzung die Ernte doch wieder zu uns nehmen.
Wer war der Eugen Huber? Der Historiker und Redakteur Roland Giesin erzählt.
Ein unheimlicher Schaffer. Das ist das, was mir zuerst in den Sinn kommt. Er hat das Riesenwerk wahrscheinlich, man weiß das nicht genau, aber grösstenteils im Alleingang geschaffen. Er hat eine bewegte Lebensgeschichte. Er ist 1849 geboren, in der Zürich Landschaft. Und hat vier Geschwister gehabt. Ist dann kurz vor dem, dass er in Kanti ist, mit seiner Familie nach Zürich gezogen. Der Vater ist in der Zwischenzeit gestorben, der war Landarzt gewesen. Und in Zürich ist er in eine Stadt gekommen, wo man sich anders vorstellen muss, als das heute ist. Es hat offene Kanalisation gehabt. Es hat Epidemien gegeben zu dieser Zeit, in den 60er Jahren, 1860er Jahren. 1865 war die letzte Heerrichtung im Kanton Zürich. Da sind 15'000 Leute zusammengeströmt, die dieser Heerrichtung beigewohnt haben. Und all das hat der junge Mann, der vom Land gekommen ist, dann anfangen die Ausstudieren geprägt.
Eigentlich wäre er gerne Mediziner geworden, so wie sein Vater. Aber seit einem Scharlachfieber in seiner Kindheit war sein recht arm steif. Schon während dem Studium hat er seine Frau lernen können, Lina Weissert.
Der junge Eugen Huber, der 1870er Jahre, wo er studiert hat, ist er ab und zu in Zürich in Beizen gegangen. Und es hat im Niederdorf ein Beiz gegeben, wo Bollerei geheissen hat. Restaurant Fontobel, die gibt es heute nicht mehr, das ist an der Schifflände 26. Und dort ist er ab und zu eingekehrt und dann ist ihm dort eine Serviertochter aufgefallen und das war eben die Lina Weissert. Und die Lina Weissert war eine 20-jährige junge Frau, die aus Deutschland gekommen ist. Und es hat sich dann dort eine Liebesgeschichte ergeben und ein paar Jahre später haben die beiden geheiratet. Vorgängig war eine komplizierte Liebesgeschichte, Schichtunterschied haben eine Rolle gespielt. Vorgängig ist die Frau Weissert ins Weltschland geschickt worden, um Sprachen zu lernen, um Benehmen zu lernen. Und das hat offenbar dazu beigetragen, dass dann nachher auch im Eugen Huber seine Familie die Serviertochter akzeptiert hat und sie haben können heiraten. Was noch eine spannende Nebengeschichte ist, der Eugen Huber war nicht der Einzige, der ein Auge auf die Serviertochter geworfen hat, sondern auch der Gottfried Keller, der Schriftsteller, der bekannte Gottfried Keller, auch Stadtschreiber von Zürich. Er ist auch in dieser Bollerei eingekehrt, regelmässig, und auch er hat ein Auge auf die Serviertochter geworfen. Hat ihr sogar ein Gedicht gewidmet, hat ihr einen Heiratsantrag gemacht per Brief. Aber Lina hat sich dann für Eugen Huber entschieden.
Zum Glück hat Lina Weissert so entschieden. Wir hören dann noch warum. 1892 ist der Huber zu Bern Professor geworden. Gleichzeitig hat der Bundesrat ihm den Auftrag gegeben, ein Zivilgesetzbuch zu schreiben. Warum er gerade der Eugen Huber genommen hat, weiss der Roland Giesin auch nicht sicher. Er vermutet aber, weil der Huber in seinem Leben schon so viel hat gemacht und geleistet hat.
Zuerst war er Chefredakteur von der NZZ. Er hatte verschiedene Professuren im In- und Ausland. Er war zwischendrin auch mal noch Richter, Untersuchungsrichter im Kanton Appenzell. Und durch die vielen Reisen und durch die vielen Orte, die er dann gesehen hat, hat er Eugen Huber eine Sammlung gemacht von dem, was an Recht in der Schweiz rum war. Man muss sich nicht so vorstellen, dass es ein Recht gegeben hat in der Schweiz. Es hat zwar seit 1874 eine Bundesverfassung gegeben. Und in dieser Bundesverfassung ist dann eben klar festgelegt, dass man nicht nur ein Staat will, sondern eben auch ein Zivilrecht in diesem Staat drin. Und der Eugen Huber hat die verschiedenen kantonalen und lokalen Gesetze gesammelt. Das war eine immense Arbeit. Es waren 10'000 Gesetzesartikel, 700 Bände von Gesetzessammlungen und er hat eine Geschichte vom Privatrecht in der Schweiz herausgegeben. Und als der Bundesrat 1892 den Verfassungsauftrag endlich an die Hand genommen hat, ist es auf der Hand gelegen, dass er auf der Eugen Huber gestossen ist, der sich eben schon jahrelang mit dem Thema auseinandergesetzt hat.
Und der hat sich die Arbeit gemacht und das Gesetzesprojekt in Angriff genommen.
Er hat das als Einzelperson bekommen. Und da ist man halt auch ein bisschen auf Geschichten angewiesen. Es ist nicht bekannt, dass der Eugen Huber ein Sekretariat hatte oder dass er Hilfskräfte hatte. Was bekannt ist, seine Frau wird manchmal in der wenigen Literatur, die es gibt, über Geschichte vom ZGB, auch als Mutter vom Zivilgesetzbuch bezeichnet. Man weiss heute, wenn man ins Bundesarchiv geht und sich den immensen Briefwechsel und die, das sind 18 Laufmeter Akten zum Eugen Huber, die dort greifbar sind, anschaut, dass Frau Huber mitgeschafft hat, in welchem Ausmaß dass sie mitgeschafft hat, das müssen wir genauer untersuchen. Sicher ist, dass sie immer wieder korrigiert hat, also die Druckfahne korrigiert hat, sicher auch mit dem Eugen Huber zuhause diskutiert hat und so sicher auch einen Anteil gehabt hat an dem ganzen Zivilgesetzbuch.
Wenn es um das ZGB oder um Eugen Huber geht, ist also die Lina Weissert eine ganz wichtige Person.
Bis zu ihrem Tod 1910 war sie sicher eine seiner wichtigsten Gesprächspartnerinnen gewesen. Nicht nur im Privaten, sondern eben auch im Beruflichen. Nach ihrem Tod 1910, da sieht man vielleicht auch die Wertschätzung von dieser Person, hat Eugen Huber unmittelbar, eigentlich nachdem sie gestorben ist, ihr angefangen, Briefe zu schreiben. Brief an seine tote Frau. Der Briefwechsel ist im Bundesarchiv einsehbar. Das sind hunderte von Briefen in Form eigentlich von einem Tagebuch, Und er seiner toten Frau tut erzählen, was er jetzt gerade macht, sei es im privaten Bereich, sei es aber eben auch, was er jetzt gerade im Beruflichen macht, mit was für Nationalräten er sich getroffen hat, bei was für Kommissionen dass er vorbeigegangen ist, was für internationales Engagement hat, wo er dass er wieder gereist ist. Das kann man alles dort nachlesen.
Der Eugen Huber ist 1923 gestorben. Was hat er denn noch gemacht, nachdem die eidgenössischen Räte das ZGB am 10. Dezember 1907 angenommen haben und damit seine Arbeit ist fertig war?
Durch seine Arbeit am ZGB ist er auch immer wieder angefragt worden, für Kommentare zu schreiben zu anderen Gesetzeswerken im In- und im Ausland. Er ist auch in sehr vielen politischen Kommissionen gesessen. Er war Professor gewesen. Das heisst, er hat Generationen von Studierenden geprägt und ausgebildet. Er ist, nachdem das ZGB 1907 im Parlament verabschiedet worden ist und dann 1912, es hat noch 5 Jahre gedauert, bis dann endlich in Kraft getreten ist, ist er weiterhin Professor gewesen, schon im hohen Alter. Er war über 65 gewesen, er ist bis zu seinem Tod 1923 weiterhin als Professor tätig gewesen, hat auch nachher einzelne Mandate angenommen, internationale Mandate, also nach dem Ersten Weltkrieg ist er Vertreter gewesen von der Schweiz beim Völkerbund, das ist die Vorläuferorganisation von der UNO, ist maßgeblich daran beteiligt gewesen, dass die Schweiz beim Völkerbund Mitglied worden ist. Und von dem her hat er nach dem grossen Wurf nicht zurückgeschaltet in seinem Engagement, aber er hat es einfach verlagert. Es ist breiter geworden, aber er war immer noch ein unheimlicher Schaffer gewesen. Er ist immer noch häufig, wie man es aus den Briefen heraus weiss, am Morgen um 4:30 aufgestanden, um das enorme Arbeitspensum zu bewältigen. Er hat, als er Professor war, nicht selten am Morgen um 7 Uhr Vorlesungen angefangen und die Leute sind gleich gekommen. Es war offenbar spannend gewesen.
Das ZGB gilt weltweit als außerordentlich. Der frühere Bundesrat Kurt Furgler hat bei der Kindesrechtsrevision die Meisterleistung vom ZGB speziell in einer von seinen Reden unterstrichen.
Ich möchte doch nicht an die Neuerungen herantreten, ohne einmal mehr zu betonen, welch Meisterwerk uns Eugen Huber in dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch zu Beginn dieses Jahrhunderts übergeben hat. Und wenn ich es gleichsam als zu treuen Handen entgegengenommen verspüre, so deshalb, weil bei jeder Revision die Frage dem Gesetzgeber sich stellt, was kann verbessert und nicht nur verändert werden.
In nur gerade 977 Artikeln ist das Zusammenleben geregelt. Die Sprache vom ZGB ist schlicht, einfach, ja sogar volkstümlich. Böse Zungen behalten, das steigen so, weil es von einer Serviertochter sei redigiert worden. Aber gerade das Klare und Knappe dieser Sprache ist einzigartig. Und wir rühren es bis heute. Das bestätigt auch Ruth Reusser.
Also, das Zivilgesetzbuch hat eine Besonderheit, was es eigentlich sehr volkstümlich sein will, oder? Und der Eugen Huber, der da bei der Redaktion sich grosse Verdienste erworben hat, hat auch mal vielleicht geschrieben, das darf ich Ihnen vielleicht noch vorlesen, oder, was er geschrieben hat aus der damaligen Zeit. Das Gesetz muss aus dem Gedanken des Volkes herausgesprochen sein. Der verständige Mann, oder heute müsste ich jetzt beifügen, die verständige Frau, der es liest, der Mann, der es liest, der über die Zeit und ihre Bedürfnisse nachgedacht hat, muss die Empfindung haben, dass das Gesetz ihm aus dem Herzen gesprochen sei. Und der Eugen Huber hat eben auch einen Gesetzgebungsstil gehabt, wo man nicht einfach immer so wahnsinnig in Detail gegangen ist, sondern er hat das Prinzip gehabt, jeder Artikel hat nur 3 Absätze und jeder Absatz hat nur 1 Satz. Und er hat sich um eine sehr schöne Sprache bemüht, die manchmal fast wie Sprichwörter lautet haben. Und ein berühmtes Beispiel ist, Heirat macht mündig. Und das ist sehr eingehend, das hat die Leute auch im Kopf können behalten, wie das eben ist, oder?
Ein anderes Beispiel, das bis heute in seiner klaren Prägnanz einmalig ist.
Artikel 11. Rechtsfähigkeit. Absatz 1. Rechtsfähig ist jedermann.
Der Eugen Huber hat gern geschrieben. Das sieht man auch daran, dass er Chefredakteur vor NZZ war. Und der Eugen Huber hat auch dank seinem Richteramt im Kanton Appenzell die Sprache vom Volk kennt. Der Historiker Roland Giesin.
Das ist ganz eine andere Gesellschaft, als er in der Stadt, in der Städte angetroffen hat. Also dort hat es dann mit Raufereien zu tun gehabt, mit Wirtshausschlägereien, mit Ehekrach, mit Sachen über Wegrecht, Nachbarschaftsstreitigkeiten. Und er ist dort, hat immer einen Puls gehabt, zum Volk, zu den einfachen Leuten. Und dass er eine Frau geheiratet hat, die aus einer anderen Schicht kommt als er, ich denke, das mag alles eine Rolle gespielt haben, dass nachher auch die Sprache in dem ZGB nicht gerade für Laien verständlich ist, aber sicher verständlicher, wenn man es zum Beispiel mit dem deutschen Zivilgesetzbuch vergleicht, wo auch manche Juristen Mühe haben, die verwinkelte Sprache zu verstehen. Es ist auch von der Länge her das schweizerische Zivilgesetzbuch sehr viel kürzer als das deutsche Zivilgesetzbuch. Und das hat auch damit zu tun, dass man halt versucht hat, klar zu sein in diesen Gesetzen und klar in der Sprache und nicht mit Nebensätzen zu verschwimmen.
Ende des 19. Jahrhunderts hat es noch viele Laienrichter gegeben. Die mussten natürlich das Gesetz auch verstehen. Wäre es lang und kompliziert gewesen, hätten sie es nicht gelesen. Grundsätzlich hat jeder Artikel vom ZGB 3 Absätze. Jeden Absatz sollte höchstens ein einziger Satz lang sein. Der Professor Pio Caroni.
Es ist als volkstümliches Gesetzbuch gewünscht worden und als solches gestaltet und erlassen worden. Die Sprache ist eine volkstümliche Sprache. Es fehlen die typischen Begriffe der Juristen. Es fehlt auch die logische Argumentation der Begriffsjuristen. Es ist ein konkretes Gesetzbuch, von dem Eugen Huber immer wieder sagte, der gewöhnliche Mensch, der Bonus Pater Familias, der Laienrichter, muss sich davon angesprochen fühlen. Nicht der Berufsjurist. Das ist im europäischen Kontext eine absolute Einmaligkeit.
Der Eugen Huber hat wirklich an alles gedacht. Hier ein paar Bestimmungen, die am Anfang vielleicht ein bisschen komisch tönen. Was passiert, wenn es ein Zerbe geht, aber noch ein Kind unterwegs ist?
Artikel 544, das Kind vor der Geburt. Absatz 1. Das Kind ist vom Zeitpunkt der Empfängnis an unter dem Vorbehalt erbfähig, dass es lebendig geboren wird. Absatz 2. Wird es tot geboren, so fällt es für den Erbgang außer Betracht.
Habt ihr schon einmal einen Schatz gefunden? Was passiert denn?
Artikel 723 ZGB. Schatz. Absatz 1. Wird ein Wertgegenstand aufgefunden, von dem nach den Umständen mit Sicherheit anzunehmen ist, dass er seit langer Zeit vergraben oder verborgen war und keinen Eigentümer mehr hat, so wird er als Schatz angesehen.
Und wenn ich ein Beivolk zuflügt?
Artikel 725 ZGB. Zuführung. Absatz 2. Fliegt ein Bienenschwarm in einen fremden bevölkerten Bienenstock, so fällt er ohne Entschädigungspflicht dem Eigentümer dieses Stockes zu.
So weit, so gut. Aber ist denn das ZGB von heute noch das, was vor 100 Jahren angenommen wurde? Traut Reusser sagt.
Gut, ich würde sagen, das Gesetz ist von 1907. Und wenn ich so richtig im Kopf habe, kann man vielleicht so sagen, rund etwa 60% von dem Gesetz ist eigentlich noch intakt. Oder? Es sind noch Normen drinnen. Auf der anderen Seite muss ich so sagen, wenn man das Familienrecht anschaut, dann wird auch der Eugen Huber, der das Zivilgesetzbuch geschaffen hat und vor allem sehr grosse Verdienste hat um das Zivilgesetzbuch, der wird auch sein Werk heute nicht wieder erkennen.
Jetzt machen wir einen Kump ins Jahr 1965. Dann hat man die erste grössere Revision vom ZGB gemacht. Hier ein paar Stichworte zu dieser Zeit. Der Minirock kommt in die Schweiz. Der Rudolf Gnägi wird als Nachfolger von Traugott Wahlen im Bundesrat gewählt. Der Bauboom, der in der Wirtschaftswunderzeit der 50er Jahre angefangen hat, geht weiter. Hochhaussiedlungen stampfen man aus dem Boden. Und wenn es nicht für ein Häuschen reicht, dann doch wenigstens für eine Eigentumswohnung. Das Stockwerkeigentum wird ins ZGB aufgenommen. Wichtiger war, was 1968 seinen Anfang hat genommen. In dem Jahr, wo die Panzer vom Warschauer Pakt der Prager Frühling mit Gewalt abgeklemmt und wo fast allen Orten zu Westeuropa die Studenten aufbegehrt, hat der Bundesrat eine Expertenkommission für die Revision des Kindesrechts eingesetzt. Das Familienrecht ist seit 1907 nicht verändert. Man will es den neuen gesellschaftlichen Verhältnissen anpassen. Ruth Reusser erzählt.
Das Zivilgesetzbuch hat für die ganze Schweiz den Grundsatz gebracht, dass mit der Geburt jedes Kind eigentlich eine Mutter hat. Und nach dem kantonalen Recht im 19. Jahrhundert hat es noch Rechtsordnungen gegeben, wo das ausserehliche Kind ein Niemandskind war. Nicht bei allen Kantonen, wohlverstanden, aber vereinzelt ist das auch noch vorgekommen. In Bezug auf die Mutter hat man eine Rechtsvereinheitlichung gebracht. Mit der Geburt steht die Mutter fest und das Kind hat eine Mutter. Und auf Seite vom Vater hat man das aber eigentlich nicht können machen, 1907, weil auch die Vaterschaftsgutachten, das war eine andere Zeit gewesen, die wissenschaftliche Erkenntnis, sind weniger weit gegangen. Auf Seite vom Vater hat man dann europäisch fast revolutionär im 1978 ein neues Kindesrecht geschaffen und das hat die Kategorien ehrlich und ausserehrlich aufgehoben. Und man hat eigentlich nur noch ein einheitliches Kindesverhältnis. Und das Grundprinzip ist, jedes Kind hat einen Vater und eine Mutter und jedes Kind soll zu seinem Vater und zu seiner Mutter eine Rechtsbeziehung haben. Aber das Prinzip vom sogenannten einheitlichen Kindesverhältnis, das ist europäisch wirklich etwas ganz Fortschrittliches gewesen. Und das ist auch etwas Tolles gewesen, oder? Da bin ich auch stolz drauf, was die Schweiz eigentlich als erstes Land den Schritt so vollzogen hat. Nach dem Kindesrecht ist im Familienrecht das Eherecht zur Diskussion gestanden. Der Eugen Huber hat zwar auch für seine Zeit immer wohl verstanden, also ich betone das, für seine Zeit ist er fortschrittlich gewesen. Nach kantonalem Recht hat es auch Fälle gegeben, wo die Frau noch unter der Vormundschaft vom Mann gestanden ist. Das ist mit der Verabschiedung vom Zivilgesetzbuch bzw. mit dem Inkrafttreten aufgehoben worden. Aber das Ehebild ist natürlich gleich noch ein patriarchalisches Ehebild gewesen. Man hat zwar einen ganz schönen Artikel gehabt, der heute noch im Zivilgesetzbuch steht, dass man sagt, dass die Ehegatten durch die Eheschliessung zu einer umfassenden Gemeinschaft verbunden werden, gemeinsam für Kinder sorgen und einander Treue und Beistand schulden, oder? Das ist eigentlich ein sehr schönes Ehebild. Aber daneben hat das bisherige Eherecht noch der Mann zum Haupt der Familie erklärt. Die Frau war die Haushaltführende. Für eine Erwerbstätigkeit hat sie die Zustimmung vom Ehemann gebraucht. Also, stellt euch vor, wie wir den heutigen Frauen sagen, wenn ihr eine Erwerbstätigkeit ausüben wollt, müsst ihr noch formelle Zustimmung vom Mann beibringen.
1985 hat Christoph Blocher, der dann Nationalrat war, das Referendum gegen das neue Eherecht ergriffen. Mit dem neuen Eherecht sei der Richter die dritte Person im Ehebett, hat das Referendumskomitee argumentiert. Wir haben in unserem Archiv ein Streitgespräch zwischen der Lilian Uchtenhagen, die dann Nationalrätin war, und dem Christoph Blocher gefunden. Da ein Ausschnitt.
Sie können genauso einführen, wie Sie wollen, wo Sie der Herr und Chef sind, Herr Blocher, und Ihre Frau ist glücklich, indem sie sich unterzieht. Mein Mann will das nicht. Und meine Ehe soll auch möglich werden. Es geht nicht darum, Ihre Ehe zu verunmöglichen.
Frau Uchtenhagen, also wenn Sie glauben, ich führe das eine Pascha-Ehe, dann haben Sie sich also sehr, sehr täuscht. Und da geht es doch nicht. Sie haben doch unter einem alten Eherecht haben sich doch jede Möglichkeit, Ihre Ehe so zu leben, wie Sie wollen.
54,4% vom Schweizer Stimmvolk sagen 1985 an der Urne Ja zu der rechtlichen Gleichstellung von Mann und Frau in der Ehe. Am 1. Januar 1988 tritt das neue Eherecht in Kraft.
Mit der Verabschiedung vom neuen Eherecht hat man die sogenannte Partnerschaftsehe eingeführt, wo man auch nicht mehr bestimmte Aufgaben in der Ehe einem Mann und der Frau zuteilt, sondern sagt, der Gatte soll sich selber verständigen, wer welche Aufgaben erfüllt.
Und man hat noch einen Haufen mehr neu geregelt. Zum Beispiel kann die Ehefrau jetzt ihren Familiennamen und ihren Heimatort behalten. Und das Güterrecht ist seitdem komplett neu. 12 Jahre später hat es noch einmal eine ganz wichtige Änderung im Familienrecht gegeben.
Im Jahr 2000 ist ein weiterer Etappenstein gelegt worden von der Familienrechtsrevision. Das neue Scheidungsrecht ist in Kraft getreten. Und das neue Scheidungsrecht hat ein Scheidungsrecht eben von 1907 abgelöst, wo zwar bereits der Scheidungsgrund von der unheilbaren Zerrüttung vorgesehen hatte, und in dem Rahmen von der unheilbaren Zerrüttung hat man auch nicht unbedingt zuerst schon gefragt, wer ist die Schuld. Aber der schuldlose Ehegatte konnte Widerspruch gegen die Scheidung erheben, weil die Ehe zwar unheilbar zerrüttet war, aber die Zerrüttung vor allem einem Kläger oder einer Klägerin zuzuschreiben ist. Und daneben hat es Scheidungsgründe für Schuldenstatbestände wie Ehebruch, Nachstellung nach dem Leben. Ich habe das schon fast wieder vergessen, weil inzwischen doch einige Zeit vergangen ist. Und im Jahr 2000 hat man versucht, ein möglichst verschuldensunabhängiges Scheidungsrecht einzuführen. Nicht, weil man denkt, es gäbe kein Verschulden auch in ihrer Ehe, aber weil man denkt hat, für ein Gericht ist das schwierig, Schuld und Unschuld zwischen zwei Ehegatten zu verteilen und zu beurteilen, was da in den vier Wänden daheim sich abgespielt hat. Und das neue Scheidungsrecht bei den Scheidungsgründen basiert auf dem primären Scheidungsgrund von der Verständigung. Man kann einvernehmlich die Scheidungsverlangen. Und daneben hat man einen Scheidungsgrund, dass nach Ablauf von 4 bzw. heute 2 Jahren Trennung ein absoluter Scheidungsgrund besteht.
Das sind die wichtigsten Revisionen bis heute. Und was bringt Zukunft?
Im Moment im Parlament haben wir eine Totalrevision vom Vormundschaftsrecht. Das ist eigentlich ein ganz wichtiger Teil, weil das Vormundschaftsrecht sagt, wie man mit erwachsenen Personen, die sich selber im Leben nicht mehr zurechtfinden können, wie man mit denen umgeht. Das ist für mich sozialpolitisch ein ganz wichtiges Kapitel. Die Vorlage wird jetzt im Parlament beraten. Die hat auch klare Zielsetzungen. Wir haben heute noch ein Vormundschaftsrecht, das eben eine Mündigung kennt. Das hält man auf. Es gibt inskünftig nur noch Beistandschaften geben. Und man sieht aber auch neue Kapitel vor, zum Beispiel einen Vorsorgeauftrag, dass ich heute könnte bestimmen, wenn ich mal alt und leider einer Demenz erkranke, wer für mich sorgen können soll, dass ich das selber festlegen kann und nicht einfach der Staat das bestimmt. Das ist die Förderung vom Selbstbestimmungsrecht, wo man da sieht. Wir regeln auch einheitlich Patientenverfügungen, gesetzliche Vertretung eines Ehegatten, das ist auch noch ein wichtiger Teil. Wir sehen so ein Minimum an Schutzbestimmungen vor für urteilsunfähige Personen in Wohn- und Pflegeeinrichtungen, obwohl dort vor allem natürlich auch Kantone gefordert sind. Aber man tut zum Beispiel auch regeln, wann kann man jemanden Freiheiten ziehen, was man jemanden in einem Zimmer abschließt oder einen Gang beschließt oder ein Bettgitter montiert. Das sind sehr wichtige Fragen für die betroffenen Leute. Und leider ist es natürlich auch eine Tatsache, dass mit zunehmendem Alter in der Bevölkerung einfach der Anteil von den Leuten, die eine Demenz erkranken können, auch zunimmt.
Das ZGB regelt nicht nur hier in der Schweiz das Zusammenleben. Was praktisch niemand weiss, vor gut 80 Jahren hat die Türkei das ZGB übernommen. Wie es dazu kam, erklärt die Juristin Mahid Aslan, die über die Übernahme vom ZGB durch die Türkei ihre Doktorarbeit geschrieben hat. Dafür hat sie in der Schweiz und in der Türkei geforscht.
Man muss vielleicht ein bisschen den Hintergrund zuerst beleuchten, wie es zu all dem gekommen ist. Wir haben den Ersten Weltkrieg, wo deren Übernahme vorausgegangen ist. Also wir haben das Osmanische Reich, das sich damals erstreckt hat, vom Balkan bis hinten nach Syrien, wo eigentlich am Kränkeln ist. Also im Verlauf des Krieges kommt es dazu, dass das Osmanische Reich sich bei den Mittelmächten anknüpft und so in den Krieg einsteigt. Endet aber mit einem Debakel, also mit dem eigentlich Niedergang vom Osmanischen Reich. Und zwar wird eigentlich im Vertrag 1920 von Sèvres das Osmanische Reich aufgeteilt. Das heisst, von dem, was wir heute als Türkei sehen, ist um 1920 eigentlich nichts mehr übrig. Es ist klar, welchen Teil Griechen bekommen, wo das die Russen sind. Das ist alles verteilt. Die Türkei ist eigentlich noch ganz ein kleiner Rumpf. Demgegenüber stellt sich der Mustafa Kemal, den wir später erst als Atatürk kennenlernen in der Geschichte, und gründet eigentlich die grosse Nationalversammlung quasi als Alternativregierung zu dem, was immer noch in Istanbul Bestand hat. In den Friedensverträgen von Lausanne von 1923 wird dann Atatürk und seine Entourage als Nachfolger anerkannt. Die türkische Republik bekommt quasi ihre Anerkennung, wird von der ganzen Welt als neues Land anerkannt. Mit der Auflage aber, dass sie ein neues Rechts- und Justizwesen aufbauen. Dass das eigentlich gleich modern ist wie im Westen. Und dann ist man eigentlich auf die Suche gegangen, welche westlichen Gesetzbücher kommen für uns in Frage. Und da kommt das Zivilgesetzbuch von der Schweiz zum Zug, weil es einerseits das modernste war in dieser Zeit. Man hat gleichzeitig auch geschätzt, dass es eine volkstümliche Sprache hat, eine einfache Sprache, auch von der Anwendung her. Und durch das, dass es auf Laienrichter gleichzeitig auch noch zugeschnitten war, hat man auch das Gefühl gehabt, dass man mit dem einfacher umgehen kann. Was lange Zeit nicht so betont worden ist, aber wichtig ist, ist der Justizminister, wo das Zivilgesetzbuch eigentlich hat zum Zug gekommen, selber in der Schweiz studiert hat. Der hat nämlich in Freiburg seine Doktorarbeit geschrieben. So kommt es zu deren Übernahme.
Das ZGB ist zum grössten Teil übernommen worden. Kleine Anpassungen waren nötig, zum Beispiel dann, wie von den Kantonen die Rede war, weil die Türkei ja keine Kantone hat. Das ZGB gibt es auf Deutsch, Französisch und Italienisch. Die Türkei hat den französischen Text als Vorlage genommen. Vorher haben in der Türkei das islamische Recht von der Scharia und das Gewohnheitsrecht gelten. Das Übernehmen vom ZGB war wegen der unterschiedlichen Lebensgewohnheiten nicht einfach. Nach dem islamischen Recht ist zum Beispiel die Mehrehe möglich. Im ZGB kann aber ein Mann nur eine Ehefrau haben. Zu diesem Problem und wie die Türkei das gelöst hat, sagt Mahid Aslan.
Also rechtlich haben sich Probleme gestellt, wenn sie die Mehrehen vergleichen mit dieser Einehe, dass sie natürlich grössere Familienzusammenschlüsse eigentlich überführt haben. Sie hatten einen Mann, der mit mehreren Frauen Kinder hatte. Zivilrechtlich, also nach dem neuen Zivilgesetzbuch, wenn das später passiert ist und nicht durch so ein Gesetz anerkannt worden ist, haben sie das Problem gehabt, dass ein Mann Kinder hat mit einer anderen Frau, mit ihrer eigenen, nach ZGB anerkannten Ehefrau auch. Und dann sind die Kinder eigentlich wie zwischenabgekehrt. Und weil man gemerkt hat, dass es immer noch sehr verbreitet ist, hat man dort eine Art Registrierungsgesetz gemacht. Man hat gesagt, man kann die Kinder, die von einer Verbindung kommen, die nicht eine Zivilehe im zivilgesetzlichen Sinn ist, als ehelich überführen. Das heisst, Kinder, die eigentlich gar nicht aus dieser Ehe entstanden sind, sind dann plötzlich doch ehelich geworden.
Hat das ZGB einen Kampf gegen das Scharia-Recht müssen führen? Und hat man es überhaupt gebraucht?
In den offiziellen Strukturen ist das so. Also das, was Staat ist, das, was Gericht ist, kann man sagen, die Grundlage von den Entscheid ist das geltende Recht und das geltende Recht ist das Zivilgesetzbuch. Was man so in den Zeitungen sieht oder auch im Fernsehen oder im Radio hört, so die Geschichten mit Adolf fordern Fundamentalisten wie das Scharia-Recht und so weiter, das ist, sind eigentlich Prozesse, die vor allem in der Gesellschaft ablaufen. No. Es gibt Stimmen, die natürlich sagen, mit der neuen Regierung weiss man nicht so genau, was da passiert, aber als geltend im offiziellen Sinn kann man Scharia-Recht nicht nennen.
Die Schweizer ZGB ist ja, abgesehen von kleineren Änderungen, dreimal gross revidiert worden, bei der Revision vom Kindesrecht, vom Eherecht und vom Scheidungsrecht. Hat auch die Türkei die Revisionen übernommen?
Die drei grossen Revisionen, also Kindesrecht, Eherecht, Scheidungsrecht, sind meines Wissens übernommen worden, mit gewissen Einschränkungen. Was man betreffend Revisionen kann sagen, ist, dass grundsätzlich eigentlich immer in die Schweiz geschaut wird. Das ist mir auch letztes Jahr passiert, dass ein Richter zu mir gesagt hat, du könntest mir die und die Bundesgerichtsentscheid zu dieser und dieser Frage raussuchen und schicken. Und ich habe mich noch gewundert, wie das eigentlich nach 80 Jahren immer noch möglich ist, dass so eine Frage sich stellt. Und der Blick in die Schweiz ist eigentlich immer gewahrt worden und ist bis heute so. Bis in die 50er, 60er Jahre haben sie auch Übersetzungen von Schweizer Kommentaren ins Türkische, die auch den Richter zur Verfügung gestellt worden sind. Und die Revisionen werden beobachtet. Und auch jetzt, bei der Revision vom ZGB der Türkei, die 2001 in Kraft getreten ist, steht in den Kommentaren dazu, anhand des Beispiels des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Also die Verbindung, die Tradition bleibt.
Das ZGB gilt aber nicht nur für gut 7 Millionen Schweizer und Schweizer und für 75 Millionen Türkinnen und Türken. Nach dem Auseinandergehen von der ehemaligen Sowjetunion haben nämlich verschiedene südrussische Länder das türkische Zivilgesetzbuch übernommen und so indirekt auch das schweizerische. Das gibt eine stolze Zahl von etwa 350 Millionen Menschen, die das ZGB still durchs Leben begleitet. Vor 100 Jahren haben die eidgenössischen Räte das schweizerische Zivilgesetzbuch einstimmig angenommen. Zum runden Geburtstag Glückwünsche von der Ruth Reusser, dem Bio Caroni, dem Roland Gysin und der Mahid Aslan.
Ja, ich finde es grandios, was ein Zivilgesetzbuch eigentlich in den wesentlichen Bestandteilen auch noch nach 100 Jahren eigentlich immer noch ein gutes Zivilgesetzbuch ist. Und das Grundinstitut, wie zum Beispiel der Persönlichkeitsschutz oder der Eheschutz, den der Eugen Huber damals eingeführt hat, was die eigentlich immer noch gelten. Und ich wünsche jetzt im ZGB, was es sich auch in teilweise modernisierter Form auch in den nächsten 50 bis 100 Jahren bewährt.
Ich finde, es ist für das Land ein Glück, dass wir das haben und wir können damit weiterleben. Aber es ist eine Etappe. Also ich möchte nicht, dass das ZGB am Ende ein Hindernis oder eine Bremse wird. Das ist vielleicht der Glückwunsch.
Es hat 100 Jahre plus minus vertebt. Und man muss sicher an einzelnen Punkten schrauben. Gerade im Arbeitsrecht. Die Rechtsgebiete, die in einem stetigen Wandel unterworfen sind, dort hat sicher Revisionsbedarf. Aber sonst wünsche ich dem ZGB weitere 100 Jahre.
Alles Gute zum Geburtstag ZGB. Oder auf Türkisch, iki dodon medinikanum.
100 Jahre ZGB, das war der Doppelpunkt von der Regula Zehnder und dem Christian Schmidt. Den Doppelpunkt, den kann ihr in den nächsten 4 Wochen euch im Internet hören, und zwar unter deras1.ch. Euren CD von der Sendung gibt's, die kann man bestellen unter der Telefonnummer 0848 840 800. So ein CD kostet dann 31,90 Franken. Und die kann man nur vom Morgenfreitag bis am nächsten Donnerstag am Abend bestellen. Und zwar immer an Werktagen vom Morgen am 8. bis am Abend am 6. 0848 840 800, das ist die Telefonnummer. Und die Lieferfrist für so einen CD, die ist dann ca. 2 Wochen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS1.